111. All dies waren Ideen, flüchtige Empfindungen, hervorgerufen durch die bevorstehende Trennung. Deshalb waren meine letzten Worte, als ich den Höhepunkt meiner Einführung auf dem Schiff erreichte, trotz meiner selbst wieder von Traurigkeit geprägt: Werden wir uns wiedersehen? Es ist durchaus möglich. Nächste Überschrift: Beigefügte Dokumente. Barcelona, I-X-1981. Lieber Juan, garque imit acut a atienza, aus Madrid. Ich glaube, es wäre nicht klug, wenn ich Ihnen in einem Brief mehr darüber erzählen würde. Ich bin zutiefst bewegt von etwas, das mir gestern Abend mitten in den Pyrenäen widerfahren ist, als ich auf dem Rückweg von Frankreich nach Spanien war. Ich schreibe meine Eindrücke auf. Ich habe das Gefühl, in wenigen Stunden mehr erlebt zu haben als in meinen fast 61 Jahren irdischen Lebens. Und ich glaube, ich werde tausende von Seiten bekommen, die ich Ihnen zu gegebener Zeit zum Lesen geben werde. Bitte sagen Sie niemandem etwas, bis wir uns treffen. Aber sagen Sie mir in der Zwischenzeit, was das kosmische Flight und die Zeichnung, die ich beifüge, Ihnen sagen. Es handelt sich um ein Emblem, etwa in dieser Größe, das von denen getragen wird, die ich immer die Weltraumritter nennen werde. Es war etwas Fantastisches, und ich erlebte ein unsagbares Glück, das ich noch nie zuvor erlebt hatte und von dem ich nur dachte, dass ich es empfinden könnte, wenn ich eines Tages wüsste, dass der Mensch den Tod endgültig besiegt hat und dass das Leben den unendlichen Wundern des Universums geweiht ist. Vielen Dank und eine brüderliche Umarmung, Eduardo. Anmerkung: Bitte, kein Wort zu irgendjemandem. Brief von Juan Garcia mit Acut A. Atienza. Madrid, 19. September 1981. Lieber Eduardo, heute habe ich einen Brief von Ihnen erhalten, nachdem einige Tage lang nichts von Ihnen zu hören war, während derer ich übrigens auch verreist war, um mit den Fernsehleuten eine kleine Sendung in Kantabrien zu machen. Jetzt, da ich gerade angekommen bin, ist auch Ihr Brief eingetroffen, in dem Sie mir mitteilen, dass Sie an den Ort zurückgekehrt sind, dass Sie Fotos gemacht haben, für Ihr eigenes Andenken, nicht als Beweis, und ich entnehme, dass Sie die Nachricht schreiben, die Ihnen übermittelt wurde, und dass Sie Ihre Veröffentlichung nicht verzögern wollen. 113. Hört zu, Eduardo, ich habe versucht, nächste Woche eine Reise nach Barcelona zu bekommen, aber ich bin mit der Zeitschrift durcheinander gekommen und muss hierbleiben, um das zu klären. Ich bin genauso begierig darauf, mit dir über all das zu sprechen, was dir passiert ist, wie du. Oder sogar noch mehr, wenn das möglich ist. Aber ich denke, da ich jetzt nicht kommen kann, ist es besser, dir zu schreiben, um dich wenigstens ein bisschen von dem Wissen zu lassen, was ich auch in mir trage. Ich habe alle deine letzten Briefe, und die Zeichnungen und Daten, vom Rest der Korrespondenz beiseite gelegt, weil ich denke, dass du im Moment eine Priorität bist. Eine Angelegenheit, die mich noch mehr beschäftigt als sie mich beunruhigt. Denn du bist nicht nur mein Freund, sondern auch der erste Mensch in meinem Umfeld, dem so etwas passiert ist, und ich, der ich dich seit Jahren kenne, habe viel mehr Grund, dem zu vertrauen, was du mir sagst, als dem, was irgendjemand anders mir sagt. Beachte aber, dass ich dir gesagt habe, du sollst vertrauen. Verstehe das nicht falsch, Vertrauen heißt nicht glauben. Aber Vorsicht, ich werde das sofort klarstellen. Es geht nicht darum, dass du nicht an dich glaubst, sondern dass du nicht an den Anschein dessen glaubst, was dir widerfahren ist. Das heißt, dass du erzählst mir und schreibst, was du gesehen, gehört, gefühlt und assimiliert haben sollst. Ich weiß, dass dies schwer zu verarbeiten ist, aber ich sage dir dies in voller Kenntnis der Tatsachen, weil ich seit langem Berichte sehe und mit Menschen spreche, die anscheinend das erlebt haben, was du erlebt hast, mit sehr wenigen Abweichungen und mit sehr oft parallelen Ergebnissen. Es ist sehr merkwürdig, wie die Details, die Umstände, die Ziele, die Mittel und sogar die Worte ständig übereinstimmen. Deine Briefe zu lesen und dir am Telefon zuzuhören, war wie das Wiedererleben anderer, natürlich fremder, Erfahrungen, die ich bereits gemacht habe. Aber mit dem Unterschied, dass ich mir bei anderen den Luxus leisten kann, letztlich, an eine Simulation zu denken, während ich bei dir nicht daran denken kann, weil ich ganz genau weiß, wie du bist und wie du immer gewesen bist. Es ist das Letzte, was dir einfallen würde, zu erfinden. Jetzt weiß ich dank dir, dass ich das, was ich in anderen Fällen zugunsten der Inventarisierung eingesetzt habe, zurücknehmen muss, denn es wäre ein zu großer Zufall, wenn andere vor dir das erfunden hätten, was du dann wirklich erlebt hast. Daher mein Interesse, dir Fragen zu stellen, nach weiteren Übereinstimmungen zu suchen oder eine Abweichung zu finden, die es immer gibt, selbst in den scheinbar parallelsten Fällen. Die Fragen werden kommen, wenn sie relevant sind. Und ich werde dir auch sagen, was ich selbst denke, was dieses scheinbare Sammelsurium von Dingen, die dir widerfahren sind, bedeutet. Ich möchte dir einige Warnungen mit auf den Weg geben, auch wenn sie dir jetzt vielleicht unklar oder verworren erscheinen. Erstens, dass du damit fortfährst, niemandem zu sagen, was geschehen ist, auch wenn man sich darauf freut, dass du es ihnen sagst. Und ich bitte dich dringend, dies zu tun, denn ich halte es für unerlässlich, dass du zuerst den Grund für die Unvernunft all dieser Dinge verinnerlicht hast, bevor du sich daran machst, sie zu verkünden. Als du mir sagtest, dass ich der Erste bin, dem du davon erzählst, war ich beruhigt. Jetzt fange ich an, mir Sorgen zu machen über das Bedürfnis, das du verspürst, die Botschaft zu verkünden. Ich sage nicht, dass du es nicht tun sollst, sondern nur, dass du noch ein wenig warten sollst. Denke daran, dass die Dinge zu dir 114 gekommen sind, ohne dass du gegessen oder getrunken hast. Jetzt musst du sie aufnehmen. Und zwar wirklich assimilieren, denn es reicht nicht aus, dass du denkst, du hättest sie assimiliert. Ich weiß, dass es äußerst schwierig ist, mir in deiner unmittelbaren Lebenssituation zuzuhören. Ich weiß, dass du nur das Bedürfnis hast, das zu verkünden, was man dir gesagt hat. Und dass das, was man dir gesagt hat, dir gut, optimal erscheint, das Beste, was in deinem ganzen Leben hätte passieren können. Dann wirst du sagen, warum schweigen sie darüber? Ein Brief ist nicht der geeignetste Ort, um dir die Gründe im Einzelnen darzulegen, denn es wäre notwendig. Es ist notwendig, sich von Angesicht zusammenzusetzen und sich alles zu erzählen und sich alles zu fragen und das für und wieder abzuwägen und jeden Schritt, jedes Wort, jede scheinbare Bedeutung der Dinge abzuwägen. Aber zur Verdeutlichung möchte ich dir ein Beispiel geben. Du sagst mir in einem der Briefe, dass man in der Botschaft mit dir darüber spricht, dass die Amerikaner im Begriff sind, den Weltuntergang zu organisieren. Und dass du in gewisser Weise gerade wegen deiner Volksnähe und deiner lebenslangen politischen Ideen gewählt worden bist. Ich weiß, dass es nicht ganz so ist, aber darum geht es doch, oder? Nun, passen auf, ich kenne andere Fälle, von denen ich inzwischen weiß, dass sie genauso plausibel oder wahr sind wie der deine, in denen sie genau das Gegenteil verkündet haben. Mit denselben oder fast denselben Worten, nur den Spieß umgedreht in die mehr oder weniger verschleierte Proklamation eines autoritären Staates, der den Gefahren der Demokratie und all diesem Unsinn ein Ende setzt. Botschaften, die mit fast denselben Worten den Spieß in Richtung Faschismus umdrehten. Und zwar bei Menschen, die, als sie sie erhielten, einer Ideologie angehörten, die dieser Tendenz viel näher stand, als du es logischerweise sein konntest. Ich weiß sogar von Nachrichten, in denen empfohlen wurde, den Amerikanern öffentlich zu ihren jüngsten Siegen im Weltraum zu gratulieren. und hin zu den angeblichen Weltraumrittern, ganz so, wie du sie beschreibst, sogar mit einer Musikalität, wie du sie mir schilderst, die Notwendigkeit verkündet haben, eine neue Ordnung zu errichten, die den Störungen, zu denen die Freiheit, Zügellosigkeit, die der Mensch erleidet, führen kann, sofort ein Ende setzen wird. Ich weiß sehr gut, Eduardo, dass du jetzt nicht in der Lage bist, zu verstehen, was ich dir sagen will, weil du logischerweise von einem sehr starken Schock beeinflusst bist, der seine Bedeutung für jede Möglichkeit der Kalibrierung der Dinge gestellt hat. Genau deshalb werde ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, denn das würde dich nur dazu bringen, sich bei bestem Willen gegen das zu stellen, was ich dir sagen möchte. Ich verstehe sehr gut, dass ein psychisches Trauma wie das, das du erlitten hast, egal wie viele Anzeichen einer fabelhaften kosmischen Botschaft es mit sich bringt und egal wie viel Anschein von Klarheit und Ruhe es in dir erzeugt hat, es hinterlässt Spuren. Ich meine, es traumatisiert. Es beeinflusst definitiv unsere Einstellung, deine Einstellung, im Leben. Alles, was ich dir hinzufügen würde, müsste für dich wie ein Abscheu sein, den du logischerweise zurückweisen müsstest. Denn das, was für dich positiv ist, was für dich wichtig ist, was für dich in diesem Moment grundlegend ist, ist genau das, was von dort gekommen ist. 115. Daher möchte ich dir im Moment nur sagen, dass das, was dir widerfahren ist, tatsächlich geschieht. Es ist in der Tat wichtig. Sehr wichtig, möchte ich hinzufügen. Dass es wahr ist, noch dazu. Aber Vorsicht, diese Gewissheit muss mit all der Ruhe, Gelassenheit und Zurückhaltung, auf allen Ebenen, gebahrt sein, zu der wir fähig sind. Das ist es, was ich mir von dir wünschen würde, Gelassenheit und Zurückhaltung. Schreibe so viel, wie du kannst, so viel, wie man von dir verlangt, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber denke zweimal nach, oder, wenn du willst, denke zweimal mit mir, bevor du es in alle Winde verkündest, um einen Verleger zu finden. Ich stimme nicht mit dir überein, obwohl ich verstehe, was du sagst, nämlich dass dir alles andere egal ist. Du sagst auch, dass du möchtest, dass dein Management positiv ist, und dass das wichtig ist. Nun, wenn du das willst, dann bitte ich dich, noch länger zu warten. Wir müssen reden. Wir haben eine Menge zu besprechen, Eduardo. Wenn ich dir jetzt meine Gedanken erzähle, würde ich dir die Argumente des Buches nennen, das Marty mit Akut Netzroka gerade in den Druck gegeben hat, damit ich es Ende Oktober herausbringen kann, El Hombre Manipulado, nenne ich es. Und darin spreche ich über die Manipulation, der wir von allen Seiten ausgesetzt sind, und natürlich über die kosmische Manipulation, die von den angeblichen Außerirdischen ausgeht, die, nicht nur dich, sondern viele, unzählige andere, als Quelle des Guten und der Lösungen für die Zukunft der Menschheit fast vergöttert wurden. Wäre es zu viel verlangt, dass du mir weiterhin Dinge erzählst, alles, was du mir sagen möchtest? Ich verspreche dir, bei dir zu sein, sobald die Zeitschrift mich ein wenig freilässt. Das ist etwas, worüber man ausführlich sprechen sollte. Was sagt Antonina dazu? Eine große Umarmung, mein Freund. Jan. Bescheinigung von Arzt Josep M. Riguand Igel Imit Akut, Psychiater, Psychotherapie bei Psychosen. Sozialpsychiater, Psychotherapie für Familien und Jugendliche. Barcelona, 6. Oktober 1981. Ich erkläre, dass ich am 1. September 1981 um 4 Uhr nachmittags von Herrn Eduardo Pons Prades um ein Gespräch gebeten wurde, in dem er mir mitteilte, dass das betreffende Thema von größter Bedeutung sei. Die Konsultation fand um 9 Uhr desselben Tages statt, 56, und erzählte mir von einem Treffen in den katalanischen Pyrenäen, nicht weit von Prats de Mollo mit Akut, mit der Besatzung eines Raumschiffs aus einer fernen Galaxie. Er erzählte mir auch den Inhalt der Gespräche, die er mit einigen der besagten Besatzungsmitglieder geführt hatte, die ihn mit der Übermittlung einer Botschaft für die Bewohner der Erde betrauten. Seine Schilderungen waren kohärent, logisch und detailliert und zeigten bei diesem Mann eine Lebenseinstellung, die mit einem ganz besonderen Ereignis und der daraus resultierenden emotionalen Reaktion, die für eine starke Wirkung typisch ist, in Einklang steht. Dem Interview zufolge war der Unterzeichner die erste Person, die nach den Ereignissen D. H. nach seinem Kontakt mit den Außerirdischen, mit dem Schriftsteller Pons Prades in Kontakt kam. Etwa 20 Stunden nach der oben beschriebenen Beziehung zeigte der Mann keine Symptome oder ein psychopathologisches Syndrom, das als nosologische Einheit nach der allgemein anerkannten Ordnung klassifiziert werden könnte. Seine Einstellung, sein Verhalten, seine autopsychische und halopsychische Orientierung, seine zeitlich-räumliche Orientierung und seine zwischenmenschlichen Beziehungen waren in einer Situation starker Emotionen normal. Es gab keine Anzeichen für einen pathologischen Ursprung ihrer Erlebnisse. Ich wies sie auf die Möglichkeit einer tageszeitlichen Imprägnierung von Trauminhalten hin, was sie jedoch nicht akzeptierte, da sie kohärent argumentierte. 117. Nächste Überschrift. Spanische direkte Zeugen. Unidentifizierte Flugobjekte, UFOs, sind das größte wissenschaftliche und internationale Problem unserer Zeit, werden aber seit mehr als 30 Jahren von der offiziellen Wissenschaft nicht ernst genommen. Warum? Was steckt hinter diesem Schweigen? James E. McDonald, Dekan der Fakultät für Physik an der Universität von Arizona, USA. Die Kontroverse zwischen denjenigen, die an die Existenz bewohnter Planeten glauben, wobei sie sich auf die Einschläge ihrer Raumschiffe auf unserem Planeten beziehen, und denjenigen, die dies nicht tun, tobt seit Jahrhunderten. Diejenigen, die die Existenz außerirdischer Welten zugeben, scheinen sich vor allem unter Astronomen und Physikern zu rekrutieren, Sagan, Drake, Morrison, während die meisten führenden Experten der Evolutionsbiologie, Simpson, Francis Metzelius, Maurer, bestätigen, dass die Erde wahrscheinlich der einzige Planet ist, auf dem es intelligentes Leben gibt, zumindest, so betonen die Zurückhaltenden, unter denen in unserer Galaxie. Natürlich untermauern sie alle ihre Argumente mit Daten aus dem aktuellen Wissensstand der irdischen Wissenschaft. Und sie zögern nicht, sich hartnäckig hinter einer Art chinesischer Mauer aus Formeln und Gleichungen zu verschanzen, die, wenn es darauf ankommt, der Lawine von UFO-Zeugnissen von Menschen, direkten Zeugen, unterschiedlichster sozialer Stellung, verschiedenen kulturellen Niveaus und aus weit voneinander entfernten Ländern, nicht nur geografisch gesehen, nicht im geringsten standhalten. Es gibt, wenn nicht die Fälle, die wir hier besprechen, so doch hunderte von Fällen, die ich aus meiner jüngsten und schnellen Lektüre ausgewählt habe und die sich auf Begegnungen mit unseren Landsleuten im europäisch-lateinischen Raum beziehen. Zunächst erteilen wir einem großen UFO-Forscher das Wort, dem aus Barcelona stammenden Antonio Ribra, der uns die Ehre erwiesen hat, das Vorwort zu diesem Buch zu liefern, und der uns in einem seiner jüngsten Werke den Fall des ehemaligen Meteorologen Lemme Bortas Blei schildert, den Ribra selbst als eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Persönlichkeit bezeichnet. 118. Nächste Überschrift. Interview von Antonio Ribra mit Lemme Bortas Blei. Die Begegnung von JBB mit einem Außerirdischen fand im Juni 1951 im Dorf Kastel am Westen des Canigo-Massivs in der Region Roussillon statt. Es ist ein überzeugendes Zeugnis. Wir geben es in seiner Gesamtheit wieder, weil es nicht nur merkwürdige Übereinstimmungen mit meiner eigenen Erfahrung aufweist, sondern weil ich außerdem betonen muss, dass diese Begegnung etwas mehr als 30 Jahre vor meiner stattfand und dass die beiden Orte in der Luftlinie kaum 18 Kilometer voneinander entfernt sind. Der rätselhafte Charakter des Kanicho mit Akut. Mein Freund Bortas ist in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Als ehemaliger Meteorologe wurde er einer der ersten Mächte in Andorra, zum Zeitpunkt des Ereignisses, Juni 1951, betrieb er ein kleines Hotel am Fuße des Kanicho mit Akut, im Dorf Kastal oder Kastal und etwas oberhalb des Badeorts Wemetles Beins. Der Name des Hotels war Hostal de Lizard, Hostal del Rebeco. Im Frühsommer 1951 ruhte sich Emma im Innenhof der Auberge de Lizard im Schatten einiger Beerenbäume aus. Durch die Terrassentür mit Blick auf die Berge und das Kaditale erschien ein Mann und blieb am Eingang stehen. Bonjour, sagte er, richtete sich auf und verbeugte sich leicht mit seinem ganzen Körper. Emma erwiderte den Gruß mechanisch und musterte ihn genau. Die betreffende Person war groß, etwa 1,80 m. Sein Gang war gemächlich und seine Stimme hatte ein tiefes, aber klares Timbre, das, ohne übermäßig männlich zu sein, nicht zu seinem Körperbau passte. Abgesehen von seiner merkwürdigen Stimme und seinem seltsamen Benehmen fielen ihm sein Aussehen und seine Kleidung auf. Er trug eine sehr enge Hose, wie eine Strumpfhose, in der die gesamte Muskulatur seiner Oberschenkel unter dieser undefinierbaren Farbe aus blauen, petrolfarbenen und gräulichen Tönen hervortrat. Die langen, perfekten Beine erinnerten an die einer griechischen Statue, vielleicht zu lang im Verhältnis zum Rest des Körpers. Er trug halbseitige Stiefel, einteilig, ohne Ösen, eng anliegend. Sehr schwarz, aus einer Art außerordentlich mattem Leder. Sein Oberkörper wurde von einer Bluse mit einem fingerdicken Wulst um den Hals umrahmt. Die Bluse war ein wenig locker, nicht ganz so eng wie die Hose, aber dennoch ihre Figur betonend. Sie reichte bis zu ihrer Taille und wurde von einem Riemen, wie eine schmale Schärpe, gekrönt, der, wie auch die zentrale Öffnung, durch einen Kontakt befestigt wurde. Es ist anzumerken, dass Z.B. Klettverschlüsse noch nicht erfunden worden waren. Die Bluse wurde außerdem mit einem paar Kordeln um ihre Handgelenke geschlossen. Dieses Detail ließ James die Hände des Fremden bemerken. Es waren Hände mit schlanken Fingern, langgestreckt, schön, sehr feminin, glatt, weiß, ohne Haare oder hervorstehende Adern. Trotz 119 seiner schmalen Taille hatte er einen athletischen Körper und war recht breitschultrig. Sein Körper war eher schlank, bemerkenswert schlank und schien kein einziges Gramm Fett zu besitzen. Sein Teint war weiß und leicht rosig. Imbe. Sein Haar war hellblond und fiel ihm, ähnlich wie bei Adamskis berühmtem Venusianer, in breiten Wellen bis zu den Schultern, wobei es am unteren Ende leicht nach innen gebogen war. Sein Gesicht war länglich, mit einem perfekt gezeichneten Mund, eher sinnlich als kalt, mit leicht fleischigen, gut geformten Lippen. Wenn er sprach, hatte er normale, gesunde Zähne. Die Nase war gerade im Umriss, ohne klassisch zu sein, etwas abgeflacht an den Lappen, aber immer noch spitz darüber. Ihre Augen waren sehr groß, mandelförmig, von klarem Blau, so klar, dass ihr Blick den Eindruck erweckte, etwas verblasst zu sein, aber voller Vitalität. Es waren die Augen einer sehr schönen Frau, beunruhigend, fast unergründlich und mit einer Art magnetischer Durchdringung. Als der Fremde ihn rätselhaft ansah, fühlte sich James, als sei er durch und durch durchbohrt worden. Es war ihm unmöglich, seinen Blick zu halten oder seine Pupillen in diesen Augen zu fixieren. Jedes Mal, wenn er es versuchte, fühlte er sich eingeschüchtert, auch wenn der Fremde ihn aufmerksam und respektvoll ansah. Die Augenbrauen waren sehr dünn und bildeten eine blonde Linie unter einer enorm breiten Stirn. Er sprach, ohne zu gestikulieren. Sein Gesicht und seine Hände bewegten sich nicht. Seine Arme ruhten auf dem Tisch, ebenfalls still. Man hatte den Eindruck, dass sein ganzer Körper eine reine Stimme war, die mit demselben Tonfall hervortrat. Sehr angenehm, ohne Beugung, ohne Höhen und Tiefen, weich, aber gleichzeitig durchdringend und klar. Er drückte sich in chemisch reinem Französisch aus, ohne einen besonderen regionalen Akzent. Er benutzte ein sehr technisches Vokabular, aber alles war einfach und klar dargestellt. Er schien zwischen 30 und 35 Jahre alt zu sein. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Setzen Sie sich, forderte Emma ihn freundlich auf. Der Fremde nahm auf einem Stuhl neben ihr Platz. Als er so nahe bei ihm stand, bemerkte er, dass der Stoff seines Kleides eine besondere Textur hatte, glatt, scheinbar ohne Fasern, wie Schaumstoff. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie um einen Gefallen zu bitten, fuhr der Fremde fort, wenn mir das möglich ist. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir jeden Tag um diese Zeit ein paar Flaschen Milch und Brot geben. Ich verkaufe nicht, was Sie verlangen, antwortete Emme. Dies ist ein Restaurant. 120. Ich weiß, gab der Fremde zu, aber ich kann mich an niemanden sonst in dieser Stadt wenden. Wenn Sie mir nicht verkaufen, was ich von Ihnen verlange, werden Sie mich erpressen. Und warum Geld erpressen? Ich habe keine Papiere und kein Geld, sagte er, und ich muss versuchen, so wenig wie möglich in der Nähe seines Hauses gesehen zu werden. Emma dachte, dass sein geheimnisvoller Gesprächspartner ein Verfolgter oder ein politischer Flüchtling sein könnte. In der Zwischenzeit starrte ihn der Fremde mit einem leuchtenden Gesicht an, ohne jedoch jemals zu lächeln. In der Tat sah er ihn nie lächeln, nur in bestimmten Momenten erhellte sich sein ganzes Gesicht. Man könnte sagen, dass er innerlich lächelte, ohne irgendein äußeres Zeichen, als ob das physische Leben dem inneren, geistigen Leben weichen würde. Emme hat der Bitte zugestimmt. Vielen Dank, sagte der fremde Besucher mit diesem undefinierbaren Ausdruck. Morgen kannst du dein Brot und deine Milch abholen, und ich werde ins Dorf gehen. Das Hostel Delisat lag direkt am Eingang des Dorfes. Plötzlich fragte Emma ihn, woher kommen Sie? Von oben. Ist es in Mariales oder in der Nähe des Col d'Eau? Von oben, wiederholte der Fremde. Emma wollte nicht darauf bestehen. Er hätte gerne die Identität dieser seltsamen Person erfahren, aber er hielt sich zurück. Eine Viertelstunde vor seiner Abreise nahm er ihm das Versprechen ab, sehr diskret zu sein und seine Anwesenheit niemandem zu verraten, und versprach, am nächsten Tag zur gleichen Zeit zurückzukehren. Tatsächlich tauchte er zur verabredeten Zeit wieder auf, grüßte wie am Vortag und setzte sich direkt neben James. Ich würde gerne wissen, was Sie für diese Region tun, sagte Emma und versuchte, nicht zu viel in seine Worte hinein zu interpretieren. Ich bin in wissenschaftlicher Mission gekommen, antwortete er, und ich werde Ihnen später sagen, worum es geht. Sind Sie Wissenschaftler? Der Fremde nickte mit dem Kopf. Welcher Wissenschaftszweig interessiert Sie? Sie interessieren sich auch für die Wissenschaft, antwortete er, und fragte seinerseits, interessieren Sie sich auch für die Wissenschaft? Ja, ziemlich viel. Nun, Sie sollten wissen, dass dieses Massiv für die Wissenschaft sehr interessant ist. Das Kanicho mit Akutmassiv ist sehr reich an Mineralien, aber es hat auch andere Dinge, die man nie verstehen könnte. Er sprach mit ihm so freundlich, als wäre er ein Kind von 10 oder 12 Jahren. Er erklärte die Dinge klar und deutlich und ohne den geringsten Anflug von Stolz oder Gereiztheit. Er beschränkte sich darauf, über den Kanicho mit Akut zu sprechen. Unter anderem erzählte er ihm, dass es sich um einen Berg aus Eisen handelt, der magnetisch ist. Vielleicht erklärt diese unerwartete Information die häufigen Flugzeugabstürze, die verzeichnet würden und deren Geschichte seit 1945 eine tragische Liste von 11 Katastrophen mit insgesamt 229 Todesopfern umfasst. Es ist möglich, dass die Kompasse der Flugzeuge durch die magnetische Kraft des Berges abgelenkt wurden. Am dritten Tag wunderte er sich über die geringe Bedürftigkeit des Einzelnen und fragte ihn, soll ich Ihnen nicht noch etwas aus dem Dorf mitbringen? Ich habe genug, antwortete er in seinem üblichen Tonfall.